Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Mit Dominik Schottner am Mikro. Und ihr habt echt Glück, dass ich so ein richtiger Schisser bin, weil eigentlich wäre jetzt der richtige Move gewesen, hier heute in diesem Ab 21 Podcast gar nichts zu sagen. Es geht nämlich ums gepflegte Nichtstun, ums Zeitverschwenden. Ich halte mich deswegen auch gleich zurück, übergebe das Wort an Petra Ring, Coachin aus München, die auch ganz gerne mal nichts macht, Zeit verschwendet und Leuten beibringt, wie die das auch lernen können. René Wiesenthal, der wird ganz energisch dem Vorurteil entgegentreten, dass Computerspielen Zeitverschwendung sei. Er sagt nämlich, wer Bücher liest, der kriegt diesen Vorwurf ja auch nicht. Diesen Ab 21 Podcast eröffnet jetzt aber der Künstler Thomas Schütt. Der hat in Berlin eine Schule gegründet, wo man das Flanieren lernen kann und weiß deshalb natürlich ganz genau, was das ist.
Das Wesentliche sind eigentlich zwei Punkte. Die maßgebliche Entschleunigung, sprich wirklich ein gedrosseltes Tempo. Das erben wir ein bisschen von dieser Karikatur des Flaneurs aus dem 19. Jahrhundert, wo die Flaneure beim Entstehen der großen Hallenbauten in den großen europäischen Metropolen tatsächlich zur Provokation der eiligen Städter mit Schildkröten an der Leine spazieren gegangen sind. Tatsächlich, ja. Also man adaptiert sich sozusagen ans Schildkrötentempo und das tun wir in einem gewissen Grade auch.
Aber ohne Schildkröten.
Aber ohne Schildkröte. Wir haben sie lediglich in unserem Logo gefangen gehalten. Da ist es eine Schildkröte mit einem Dynamitpäckchen auf dem Rücken. Weil wir finden, dass diese Langsamkeit nicht unbedingt eine Harmlosigkeit sein muss, sondern da ist ja allerhand Reibung mit den Dynamiken der Stadt, mit den Menschen, die einen für durchaus verdächtig halten, wenn man da so rumstromert und offensichtlich nichts Sinnvolles zu tun hat. Mhm. Also da gibt es jede Menge Reibung und auf die wollen wir natürlich auch hinaus.
Bist du so ein Typ, der so Toskana-Kirchenmäßig mit der Hand hinter den beiden Händen hinter dem Rücken verschränkt und dann so mit dem Gesicht nach, mit dem Kopf nach oben durch die Stadt läuft und dich deswegen verdächtig machst?
Ich sag mal so, ja, im Privaten sicherlich. Wenn ich an unser Format Ecole Flaneur denke, ist mir das mit den Händen hinter dem Rücken etwas verwehrt, weil wir einen Begleiter haben, wenn wir flanieren, nämlich einen knallrot lackierten Flaneursstock.
Den hast du dabei?
Den habe ich dabei.
Darf ich den kurz anfassen?
Aber sicher doch.
Oh. Es ist, ich habe gedacht, ach guck mal, der hat was dabei, was mein Opa hatte, nur dass bei meinem Opa noch so eine Plakette dran war, so eine Wanderplakette, nur hast du das den angesprüht in so einer signalroten Farbe. Ist das das Ding, das du hochhältst anstelle eines Regenschirms, um deine Gruppe zusammenzuhalten?
Nein, ganz und gar nicht, denn wir sind keine Guided Tour, wenn wir unterwegs sind, sondern jeder von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sucht sich zu Beginn unserer Flaneurs-Expeditionen einen Stock aus, der zur Körperlänge passt und mit dem man bequem flanieren kann. Und es ist eher ein Spielzeug, vergleichbar mit einem Dirigentenstab. Es ist der Taktgeber. Es ist eigentlich die rhythmische Bremse. Dadurch, dass du immer so mit dem Stock herumklackerst und vor dich hin flanierst, ist dir das mit dem Losrennen und Wegrennen eigentlich von vornherein verwehrt. Im Flanieren ist es tatsächlich eher ein leichtes Spiel mit diesem Stock. Man klackert da so vor sich hin, tastet ein bisschen in dem herum, was man so im Rinnstein findet. Also es ist so, es hat was mit dem Blick eher zu tun, erstaunlicherweise, obwohl man das Ding ja nun in den Händen hält.
Ja.
Aber es hat was mit dem Blick zu tun, mit der Art und Weise, wie man sich in die Details der Umgebung verlieren kann.
Also ihr seid eigentlich überhaupt nicht untätig, während ihr da so rumstrummert.
Ich glaube sogar das ganze Gegenteil. Mhm. Denn
ihr seid sehr aufmerksam?
Ja, in dieser Langsamkeit, in dieser Fokussiertheit, im Befreitsein von allen möglichen Zweckzwängen, sprich ich muss nichts einkaufen, ich muss nichts erledigen, ich muss niemanden treffen, ich muss nicht den übernächsten Termin vorm nächsten im Kopf behalten. In all dem wird so viel Raum frei, den kann ich meinen Sinnen überlassen und kann dadurch vielleicht mich mehr verlieren in Dingen, die immer schon da waren, die mich immer schon umgeben haben, die ich aber nie wahrgenommen habe vorher.
Wie viele Leute machen damit?
Wir sind mit Gruppen von bis zu 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unterwegs.
Das ist ja überschaubar.
Genau.
Hat das einen Grund?
Ja, denn das Flanieren ist ja, wenn man es mal genau betrachtet, doch ein ziemlich einsames Geschäft. Eigentlich ist der Flaneur alleine unterwegs. Und unsere Lieblingsidee ist die, zu sagen, ein Flaneur oder eine Flaneurin von uns begleitet eine Teilnehmerin beziehungsweise einen Teilnehmer. Mhm. Und das mit den Gruppen, mit den kleinen Gruppen ist quasi eine Konzession an Festivalzusammenhänge, in denen wir gerne unterwegs sind, oder überhaupt, um ein größeres Publikum in den Genuss unserer Arbeit bringen zu können.
Was braucht man denn außer einem signalrot lackierten Stock noch so zum Flanieren? Gutes Schuhwerk wie früher beim Wandertag in der Schule?
Ja, aber es braucht jetzt nicht irgendwelche High-Efficiency-Schuhe von namhaften Sportschuhherstellern, sondern es muss bequem sein, du musst dich wohlfühlen können. Ich glaube, das ist eine entscheidende Voraussetzung. Und darüber hinaus, ich meine, wir sind eine Ecole, wir sind eine Schule, das darf man ruhig mit Augenzwinkern betrachten. Mhm. Letzten Endes haben wir nichts revolutionär Neues beizubringen, denn das mit dem Gehen, mehr oder weniger beherrschen wir es alle gut, mhm, und können uns aber, wenn wir gemeinsam flanieren, eines gewissen Potenzials vergewissern, das im Gehen liegt, das wir aber im Alltag selten abrufen, mhm, weil wir einfach viel zu viel Stress haben, weil wir als alle viel zu viel herumrennen.
Wer ist euer größter Feind?
Das ist eine sehr gute Frage.
Google Maps?
Ja, hier vielleicht, ja, vielleicht das, weil es einem die Vorfreude nimmt, was hinter der nächsten Ecke sich verbirgt. Man kann zu viel antizipieren. Ja, vielleicht einigen wir für uns für heute auf Google Maps und Co.
Benutzt du es aber trotzdem manchmal?
Ja, natürlich benutze ich das auch. Also ich sag mal so, das Flanieren und die Arbeit mit Ecole Flaneur hat mich jetzt nicht zu 100% immunisiert gegen all die Anfeindungen, große Anführungszeichen, die der Alltag so zu bieten hat.
Aber hilft dir das Flanieren dabei, den Alltag irgendwie lässiger zu bewältigen?
Das sicher. Ja. Also das sicher, zumal das Flanieren für mich jetzt auch nicht eine neu erlernte Technik ist, die zu meinem früheren Leben dazugekommen ist, sondern wenn ich eingangs gesagt habe, dass wir, meine Kollegin und ich, uns im Flanieren getroffen haben, mhm, dann deshalb, weil es sicherlich zu unserem jeweiligen Temperament schon dazugehörte, flaneurhaft unterwegs zu sein. Das kann man einmal natürlich mit den Füßen auf dem Boden, aber das Flaneurswesen bietet ja durchaus auch noch andere Anwendungsformen, also eine Art und Weise zu schauen, eine Art und Weise mit Texten umzugehen, also eher selektiv oder eklektisch sozusagen Dinge sich zusammenzubauen, zu basteln, den inneren Film eigentlich überall das zu stellen, was man so als Hard Facts immer, mhm, präsentiert bekommt. Man könnte dem einfach stur folgen und zusammenreihen, dann wäre man so Google Maps-artig auch im eigenen Leben unterwegs. Und das liegt mir tatsächlich nicht, mhm, vom Typ her. Insofern bin ich als Flaneur ganz gut aufgehoben und habe jetzt durch dieses Format eigentlich in der Regelmäßigkeit immer wieder die Chance, mich zu resetten, mhm, und mich wieder auf den Punkt zurückzubringen, wo ich offen bin für was auch immer auf mich zukommt.
Hast du überhaupt jemals das Gefühl, Zeit zu verschwenden?
Das kenne ich tatsächlich nicht wirklich, weil ich den Begriff der Zeitverschwendung, glaube ich, nicht in dieser landläufig negativen Interpretation betrachte. Ich würde da jederzeit Ehrenrettung betreiben wollen für die Zeitverschwendung im Sinne eines produktiven Doing Nothing. Da fühle ich mich tatsächlich zu Hause, aber wahrscheinlich hat das auch mit meiner künstlerischen Tätigkeit viel zu tun, wo Raum und Offenheit da sein muss, damit was passiert. Wenn permanent die Zeit drängt und man wie so ein Nähmaschinchen hinter der nächsten Schlaufe her haspelt, dann passiert natürlich nicht viel Neues.
Thomas Schütt, Künstler aus Berlin, hat die Ecole Flaneur gegründet, um Menschen zum ziel- und planlosen Rumstromern in Städten und Ländern zu animieren. Größter Feind: Google Maps. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Für mich ist es mega schwierig, mal nichts zu tun. Einfach mal rumzusitzen und rumzuglotzen, rumzuliegen, rumzustarren. Da sind ja immer die Gedanken, ne? Die kann man ganz schwer nur ausschalten. Mir gelingt es in den allerseltensten Fällen, dass da nichts ist außer Atmen. Dann ist es aber auch eher so ein Zufallsprodukt. Ich würde aber gerne das Ganze nicht dem Zufall überlassen. Wie kann man das lernen? Eine Frage für die Entspannungscoachin Petra Rink, die kurz vor meinem Anruf bei sich in München auch noch sehr viel nicht getan hat.
Das ist ungefähr 10 Minuten her, als ich nämlich auf meinem Balkon saß und einfach mal rausgeguckt habe.
Oh, sie Glückliche.
Getan habe. Ja, es ist eine der Sternstunden. Ja, man nicht so oft, aber ja, tatsächlich habe ich das genossen, ja, und war da ganz bei mir.
Wie lange?
5 Minuten ungefähr, aber einfach mal ankommen. Ich bin nach Hause gekommen und dachte mir, Stopp, Pause. Gerade nichts zu tun, die Wohnung sieht wild aus, aber manchmal muss man das einfach machen.
Egal.
Egal.
Leben mit dem Dreck.
Genau.
Das war vielleicht ein bisschen übergriffig jetzt, aber sozusagen leben mit dem, was da ist, was man vielleicht aufräumen könnte.
Ja.
Wieso ist es denn wichtig, Zeit zu verschwenden, wie Sie das jetzt gerade, oder in der Art Zeit zu verbringen, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben?
Ja, das ist halt für uns Menschen, wir sind ja heutzutage immer so getaktet. Ja? Also ich bin ja auch Lerncoach, die Kinder sind schon in irgendwelchen Aktivitäten eingebunden und wir kommen gar nicht mehr dazu, einen Schnitt zu machen und einfach mal Pause zu machen. Und das Thema Pause, das ist was, was wir Menschen einfach wahnsinnig nötig brauchen. Das heißt, Pause bedeutet runterschalten, zu sich kommen, einfach mal spüren, wieder in das normale Fühlen reinkommen. Und das ist halt genau diese Geschichte, die wir viel zu wenig machen. Und wir wissen ja, wir brauchen Schlaf, da muss unser Körper sich ein bisschen entspannen, das Gehirn verarbeitet. Und diese Pausen einfach, wo man gar nichts tut, das ist der Moment, wo wir im Prinzip lernen, Dinge verarbeiten und einfach mal ja, uns wieder ins Spüren reinkommen. Das ist eigentlich das Wichtigste.
Also so eine Art Mikroschlaf sozusagen oder also
ja,
für den Körper gleichbedeutend?
Es hat was mit unseren Gehirnwellen zu tun. Ja, da sind wir ja immer in verschiedenen Bewusstseinszuständen und das ist so eine leichte Trance, die wir da tatsächlich erreichen können. Und das ist wirklich was, ja, was man hin und wieder braucht, um dann wieder voll durchstarten zu können.
Mhm.
Ja, also Prinzip Auto. Auto ohne tanken, ja, fährt bis zu einem bestimmten Moment und irgendwann ist es zu weit. Heutzutage, ja, selbst Kinder sind schon in Depression und Burnout. Man muss halt gucken, dass man einfach wieder mal die Bremse betätigt, wieder ein bisschen auftankt und dann geht es auch wieder weiter.
Wie kann man das denn lernen, diesen Trance-Zustand willentlich herzustellen, jetzt ohne Drogen?
Ohne Drogen, jetzt wird schwierig. Nein, also ohne Drogen geht das wunderbar. Das ist tatsächlich eine Übungssache. Also wir können das einüben. Als Entspannungspädagogin weiß ich, dass egal ob alt, ob jung, jeder kann das lernen. Und es hat was damit zu tun, dass man sich tatsächlich so ein bisschen diszipliniert. Das bedeutet, ich finde diesen Begriff absichtsvoll, absichtslos eigentlich ganz passend, dass man tatsächlich sich Zeiten einträgt, wo man einfach so einen Leerlauf hat, Pause.
Mhm.
Und sich dann auch wirklich ganz konsequent dann einfach mal hinsetzt und sagt, ich atme jetzt mal. Ja, und dieses Atmen ist halt immer, das haben wir immer dabei, das ist was ganz Tolles, wo wir wirklich auf uns achten. Und das einzutragen im Kalender, das ist das Wichtigste.
Ernsthaft? Also man soll sich hinsetzen und tatsächlich Tage oder Zeiten jeden Tag? Also wie wichtig ist so die Regelmäßigkeit?
Am besten jeden Tag, ja. Das ist halt wirklich, und das sind 2 Minuten. Also ich gebe meinen Klienten immer mit, wer fährt Auto? Ja, da kann man sich auch mal, wenn man irgendwo angekommen ist, nochmal hinsetzen, nochmal tief durchatmen, dem Atem nochmal lauschen. Oder wer in der Bahn ist, ja, einfach in der S-Bahn oder im Bus. Einfach wirklich die Gelegenheit nutzen und sagen, so, und jetzt atme ich mal, jetzt bin ich einfach mal bei mir und man kann rausgucken, man kann die Augen zumachen, was auch immer. Die ganz kleinen Momente, die sind es. Und wenn man die wirklich regelmäßig sich einübt, ja, oder Zähne putzen, es ist auch meditativ, das hat ja was mit Meditation zu tun, ja. Das geht auch beim Abspülen.
Aber das sind ja alles Tätigkeiten. Also
ja,
es geht ja um nichts.
Aktive Entspannung.
Ja.
Ja, es gibt ja die aktive Entspannung. Aber der Kopf tut nichts. Der Kopf ist einfach in dem Moment, wenn man sich fragt, was habe ich da gedacht? Im Nachhinein weiß man es meistens nicht.
Hm.
Und das ist genau das, was gut tut. Oder sich halt wirklich hinsetzen, das ist das Passive, ja, das ist genauso gut wie dieses Aktive. Ja. Einfach laufen zum Beispiel. Und die einen sind halt aktive Entspanner, die anderen sind eher passive Entspanner. Aber es geht darum, einfach so diese sinnlose Zeit zu verbringen, wo man dann sagt, huch, was war denn da gerade? Und in den Momenten ist man eigentlich ganz bei sich.
Hm. Was soll uns das am Ende bringen, dass wir die Zeit, die wir dann in unseren Zwängen, in unseren Arbeits- und Uni- und sonstigen technischen Berufszwängen haben, dass wir die effektiver nutzen? Oder ist das am Ende ein Selbstzweck? Was soll uns das nützen?
Ja, das ist unterschiedlich. Also man kann natürlich aus diesen Pausen schon einfach Energie wieder schöpfen. Ja, wir wissen ja auch aus der Neurobiologie, dass solche Pausen, die sind in der Lage, uns auch wieder Dinge, dass wir lernen können, ja, dass wir Dinge verarbeiten können. Also das heißt, man kann da schon mit mehr Energie wieder reingehen und hat wieder mehr Power für das, was man tut. Aber dieser Selbstzweck, das verselbstständigt sich auch irgendwann. Also wenn man das öfter macht, dann merkt man, dass man ja einfach um des Nichtstuns Willens wirklich solche Pausen dann auch braucht, einsetzt und einfach damit in dem Zustand schon zufrieden ist.
Wann haben Sie das nächste Mal Nichtstun im Kalender stehen?
Heute Abend. Ich habe heute mir alles freigehalten und werde mal rausgehen, spazieren. Genau, und mal schauen, ob ich jetzt vielleicht einfach nochmal auf den Balkon setze.
Petra Rink, Entspannungscoachin aus München, weiß, wie man gut nichts tun kann und empfiehlt uns, das Nichtstun auch in den Kalender zu schreiben.
Deutschlandfunk Nova.
Und ich will ehrlich sein, ich bin einer von denen, die zocken, Games zocken, für Zeitverschwendung halten. Zocken an der Konsole, am PC, am Handy, ist mir egal. Ich gehe lieber raus und, keine Ahnung, spiel Fußball oder gehe joggen. Ja, da ist natürlich auch viel Unwissen dabei, weil sich auch übers Zocken und auch so ein klein wenig Angst, dass ich selber zum Zocker werden könnte. So ähnlich, so ein bisschen kontrollverlustmäßig. René Wiesenthal hat an mich und an all die anderen, die zocken für Zeitverschwendung halten, einen Artikel gerichtet, in dem er schreibt, die Aussage, dass Spielen, also Zocken, Zeitverschwendung sei schlicht unsinnig. Also habe ich René angerufen und musste natürlich wissen, mit welchem Game er gerade seine Zeit verschwendet.
Gerade spiele ich unter anderem Valkyria Chronicles. Das ist ein Strategiespiel, in dem man einen Krieg gewinnen muss. Ja, klingt jetzt ein bisschen klischeehaft, aber sind Konflikte eben im Mittelpunkt von Videospielhandlungen. Wobei das eine Perspektive auf den Krieg richtet, die auch ein bisschen kritisch mit dem kriegerischen Geschehen umgeht.
Naja, wir reden hier ja auch über Klischees und über Kritik an diesen Klischees, genau, sozusagen. Ich nehme an, das ist keine Zeitverschwendung für dich, sonst würdest du es nicht tun. Wie viel Zeit investierst du denn da in das Spielen?
Also tatsächlich privat aktuell gar nicht so viel. Als Games-Redakteur ist das so, dass wir in der Freizeit auch öfter mal aus beruflichen Gründen natürlich auf dem Laufenden bleiben oder um Artikel schreiben zu können und Sachen angucken. Das hat dann natürlich einen ganz anderen Anlass, als wenn ich privat spiele. Privat unter der Woche tatsächlich vielleicht mal eine Stunde am Abend.
Das ist ja wirklich wenig. Also ja. Ja. Was entgegnest du denn Leuten, die dieses Klischee rausballern, als gäbe es keinen Morgen? So von wegen Zocken ist Zeitverschwendung.
Du hast ja gerade gesagt, du hast Angst, zum Gamer zu werden und du hast auch Beispiele aufgeführt für Tätigkeiten, die du stattdessen ausführen würdest. Da kannst du dich quasi selbst mal fragen, wo ist denn jetzt der fundamentale Unterschied in der Art und Weise, wie du die Sachen bewertest zwischen, weiß ich nicht, du spielst gern Fußball, da hast du bestimmt ganz viele gute Gründe dafür, vielleicht die körperliche Betätigung. Wenn du das jetzt aber mal aus einem größeren Standpunkt betrachtest, diese Zeit, die du da verbracht hast, die hat dir gebracht, ich weiß nicht, du bist mit deinen Kumpels irgendwie ein bisschen näher zusammengerückt, du hast vielleicht deine sozialen Kompetenzen verbessert. Genauso kann man rückwirkend beurteilen, was hat mir das Spielen jetzt gebracht? Also habe ich vielleicht Zerstreuung gefunden, Unterhaltung, habe ich möglicherweise auch meine sozialen Kompetenzen geschärft, indem ich online oder auch offline mit anderen Leuten zusammengespielt habe, habe ich mit denen neue Kontakte geknüpft oder auch vielleicht die motorischen Fähigkeiten verbessert oder einfach Erfolgserlebnisse gehabt. Das ist ja auch ein ganz großer Ansporn fürs Spielen.
Das verbindest du alles mit dem Spielen?
Und dazu kommt natürlich, dass moderne Spiele eine sehr ausgefallene oder beziehungsweise komplex erzählte Geschichte haben, also wo man auch Denkanstöße bekommt oder Perspektiven aufgezeigt bekommt über Themen, mit denen man sich vielleicht sonst nicht befasst hätte. Das ist ein Anlass.
Ich habe ja auch eingangs schon gesagt, Leute wie ich kennen vielleicht gar nicht die ganze Palette der Spiele, die es so gibt. Was entgegnest du den Leuten denn dann, wenn die dann sowas sagen wie, ja, aber du hängst doch die ganze Zeit vorm Bildschirm, das macht doch dumm.
Ja, das macht doch dumm, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, dass in der breiten Masse, die sich nicht so viel damit beschäftigt, immer noch so dieses Vorurteil, also so ein bisschen so ein Schmuddel-Image dem Videospielen anheftet, dass das im Vergleich zu anderen Unterhaltungsmedien oder im Vergleich zu anderen Hobbys so einen stark negativen Einfluss hat. Und das kann natürlich passieren, dass Gaming einen negativen Einfluss hat und dass man es auch übertreiben kann und das auch zu einer Sucht vielleicht wird. Aber mit der entsprechenden Medienkompetenz kann man das Gaming, während man spielt und auch danach reflektieren, und das eigene Verhalten auch so ein bisschen natürlich steuern, sodass das nicht überhand nimmt, zwingt. Und wenn ich das dann vergleiche mit jemandem, der am Nachmittag irgendwie nach Hause kommt und sich eine Staffel Game of Thrones reinhaut und das ist dann aber gesellschaftlich irgendwie akzeptiert, weil alle sagen, ja, Game of Thrones ist super cool. Da ist meiner Meinung nach so ein Missverhältnis, so ein Missverständnis in der Wertigkeit.
Gibt es denn etwas, wo du sagst, das ist richtig krasse Zeitverschwendung?
Zeitverschwendung würde ich das alles nur nennen, wenn andere Sachen, andere Aspekte des Lebens drunter leiden. Also wenn zum einen die Person selber irgendwie einen Leidensdruck hat, aber nicht mehr damit aufhören kann. Oder wenn sie jedes Mal, wenn sie irgendwas sehr lange ausführt, hinterher das so negativ bewertet. Oder wenn halt zum Beispiel Verantwortung nicht mehr wahrgenommen wird für eine Familie oder weiß ich nicht, für das soziale Umfeld, für den Beruf. Würde ich sagen, gehen wir in die Richtung, wo ich den Begriff zulässig finde. Und es gibt ja auch problematisches Spielverhalten zum Beispiel, das darf man auf keinen Fall schönreden. Aber man darf es halt, so finde ich, das ganze Medium mit all seinen Facetten so pauschal aburteilen.
Wann wirst du das nächste Mal nichts tun? Gar nichts?
Das passiert mir tatsächlich auch öfter, als ich das möchte, wenn ich so vor meinen Optionen stehe, die ich so habe jeden Tag und dann die Zeit, die ich eigentlich mit einer dieser Optionen zubringen könnte, damit zubringen, zu überlegen, was mache ich denn jetzt? Das könnte man auch als Zeitverschwendung betrachten, aber da möchte ich dann auch nicht zu selbstkritisch sein. Im Endeffekt weiß ich auch immer, dass gerade irgendwie dann nur ein Moment ist oder eine Phase oder so und ich meine Struktur wieder bekomme und ja, da mir keine Gedanken machen muss, selbst wenn ich mal Zeit verschwende, in Anführungszeichen.
René Wiesenthal, überzeugter Gamer, hat mich wiederum überzeugt, dass Gaming eben keine Zeitverschwendung ist, solange andere Aspekte des Lebens darunter nicht leiden.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
München. Der Münchner Pfarrer Rainer Maria Schießler hat eine klare Vorstellung davon, was er tun würde, wenn er für einen Tag der Papst sein würde. Wie er im Münchner Presseclub zu Protokoll gab, würde er morgens um 6 Uhr, wenn der Petersdom noch nicht geöffnet ist, seine Rollerblades auspacken und einmal durch den Petersdom fahren. Das würde ich tun, wenn ich schon der Hausherr bin.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.